Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jahrelang hat der deutsche Filmemacher Wim Wenders nach einer Möglichkeit gesucht, die Arbeit der Tanztheaterpionierin Pina Bausch auf die Leinwand zu bringen. Und ausgerechnet, als er mit dem neuen 3D-Verfahren endlich einen Weg gefunden hatte, starb sie. Dadurch wurde Pina zum Abschied. Zum Abschied des Filmemachers und der Pina Bausch Company von ihrer Freundin. Zugleich der erste Arthouse-Dokumentarfilm in 3D. Michael Sennhauser hat sich mit Wim Wenders über die Kunst der Pina Bausch und die Tücken der Stereografie im Kino unterhalten.
Herr Wenders, wenn man den Film gesehen hat, braucht man das eigentlich nicht mehr zu fragen, aber unsere Hörerinnen und Hörer haben ihn noch nicht gesehen. Warum 3D für das Tanztheater? Was macht die 3D-Technik möglich, was vorher nicht möglich war?
Die macht eine ganze Menge möglich. Die macht es möglich, dass man das Publikum in das Königreich der Tänzer selber mit hineinnimmt. Das ist der Raum. Die Tänzer erobern sich mit jeder Geste, jedem Schritt, jeder Tanzbewegung den Raum aufs Neue. Und für mich war das 3D überhaupt die Möglichkeit, nach 20 Jahren mit Pina gemeinsam überlegen, was für einen Film können wir machen, dahin zu kommen, dass ich wusste, so kann ich das mit derselben Schönheit und Freiheit und Lebensfreude an das Publikum bringen, wie Pina es uns live jedes Mal zeigt. Mit dem Tanz und dem Filmen von Tanz gibt es nämlich ein Problem. Das Tanzen ist schon ein eigenes Reich. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich Pinas Arbeit gesehen habe, mehr als Tanz im Allgemeinen, dass zwischen dem, was da passiert, und dem Zuschauer auf der Leinwand eine unsichtbare Wand wäre, dass man da nicht hinkäme. An diese Freiheit und an dieses Ansteckende, was da passiert ist, wo man immer das Gefühl hat, man tanzt selbst mit. Ich habe nach Stücken von Pina Muskelkater gehabt. So sehr hat mich das angesprochen und so sehr war ich da mittendrin und dabei. Und das ging erst, fand ich, als ich auf der Kinoleinwand diese Riesentür öffnete und auf einmal konnte man da reinspazieren in den Raum.
Nun hat 3D ja noch verschiedene andere Effekte. Einerseits bringt es einem tatsächlich das Raumgefühl näher, im besten Fall. Damit wurde ja auch oft gespielt. Meistens kam einfach etwas auf die Zuschauer zu. Aber die 3D-Kamera, die macht ja auch die Körper plastischer. Und das ist etwas, was das beim Tanzen zu einem leichten Erschrecken führen kann auch. Also ich habe gestern Körper vor mir gesehen bei dieser Filmvorführung. Die haben mich auf eine ganz andere Weise berührt, als das auf der Bühne je möglich gewesen wäre.
Naja, das ist schon unglaublich, was das verändert, dass jeder Mensch, ein Gesicht, auch sein Körper, entweder total oder nah, nicht mehr eine Fläche ist, sondern plötzlich ein Volumen hat, dass man die Rundungen spürt, dass man eine Aura spürt. Das hat ja jeder Mensch und vor allem ein Tänzer, dass man völlig anders in der Gegenwart jemand anders sich verhalten kann. Nicht unähnlich, wie wir beide uns jetzt gegenüber sitzen. Ich könnte jetzt Sie anfassen und das Gefühl hat man im 3D auch, dass da jemand körperlich anwesend ist. Das Kino hat ja immer eine gewisse Abstraktion durch die Flächigkeit mit sich gebracht. Da konnte man, es war immer letztendlich ein Gemälde. Wenn uns diese Frau da anguckt, hier auf dem Gemälde hier im Hotel, dann war das Kino im Prinzip auch immer das war immer zweidimensional. Und dass diese Schranke aufgehoben ist, führt dazu, dass man völlig anders in der Gegenwart von einem anderen Menschen sich befindet im Kino.
Es gibt ja so etwas wie ein körperliches Erinnerungsvermögen und Pina Bausch hat das mit einer der Choreografien perfekt vorgeführt. Sie haben das im Film drin. Es ist eine Szene, in der eine Tänzerin und ein Tänzer aneinander gelehnt auf der Bühne stehen. Dann kommt ein dritter Tänzer dazu und der bewegt die beiden so, dass die Frau schließlich im Arm des anderen Tänzers liegt. Kaum geht er weg, rutscht sie wieder runter und sie kommen in die alte Stellung. Das Ganze läuft dann immer schneller, bis es den dritten Tänzer, der das Ganze veranlasst, nicht mehr braucht, weil die beiden sozusagen körperlich diese Bewegung aufgenommen haben. Also der Körper hat dieses Erinnerungsvermögen, diese Plastizität aufgenommen. Das wird perfekt vorgeführt in dieser Choreografie. Aber Sie machen im Prinzip mit dem Film etwas Ähnliches. Es gibt ja auch Wiederholungen, die so lange laufen, bis man es verstanden hat, bis man es aufgenommen hat und von dieser Basis aus weitersehen kann.
Das ist eine Körpersprache. Und die Körpersprache ist eine, von der wir alle denken, wir wissen was drüber. Gerade als Filmemacher denkt man, man hat berühmte Schauspieler vor der Kamera gehabt. Die Präsenz des Schauspielers ist seine Körpersprache, da weiß ich was drüber. Und dann habe ich Pinas Stücke zum ersten Mal gesehen und habe gemerkt, ich bin auf diesem Gebiet Analphabet. Ich weiß auch nur einen Bruchteil von dem, was Pina versteht und wie Pina Körper lesen und deuten konnte und wie sie das uns auch näher bringt und uns dahin bringt, diese allereinfachste Sprache, die jeder in sich hat, tatsächlich zu verstehen. Viele von uns, ich eingeschlossen, kannte die Sprache meines eigenen Körpers nicht, bis Pina mir gezeigt hat, wie ich das verstehen und lesen kann.
Nun ist paradoxerweise einer der kleinen Schocks im Film und einer der größeren Schocks, die Pina Bausch seinerzeit ausgelöst hat, dass ihre Tänzerinnen und Tänzer zwischendurch auch sprechen oder auch singen auf der Bühne. Also die Sprache kommt dann doch dazu und seltsamerweise ist es genau das dann das fremde Element.
Das stimmt, es ist immer ein bisschen was obendrauf. Es gibt auch viele Tänzer bei Pina, die grundsätzlich nicht geredet haben und nicht reden. Bei einigen hat es so sehr zum Naturell gehört, dass Pina sie auch hat reden lassen. Eigentlich auch ganz konsequent, weil Pina ging es nie um Rollen. Das ist ganz radikal, wie sie den Tänzern die Rollen weggenommen hat und jeden Tänzer dazu gebracht hat, auf der Bühne er selbst zu sein. Er oder sie selbst. Wirklich der Mensch selbst steht vor uns. Und da hat Pina viel dran gearbeitet, um viele Schalen wegzukriegen, damit die Leute sich trauen, auch als sie selbst auf der Bühne zu sein. Und als sie selbst ist der eine oder andere auch in seiner Sprache ganz bei sich. Da gibt es so zwei, drei, die haben unter Pina eine ganz eigene Sprache erfunden, die Nazareth zum Beispiel. Und insofern kann man dann auch akzeptieren, dass Sprache vielleicht dazugehören kann und auch Teil des Körpers ist. Sprache bei Pina ist aber auch nie so dialogisch oder szenisch, wie das sonst im Theater vorkommt. Das ist immer auch ein bisschen das, was uns dann dieser Mensch davor uns erzählt und was auch aus seinem Körper rauskommt. Selbst das Sprechen kommt anders bei denen raus.
Ich habe mich bei diesen paradoxen Momenten, wo das Sprechen und die Körperbeherrschung dann plötzlich einen neuen Übergang erzeugen, an einen ihrer großen Welterfolge erinnert gefühlt. In Paris, Texas gibt es diese Szene in der Peep Show. Harry Dean Stanton erzählt Nastassja Kinski, die hinter der Scheibe sitzt, eine Geschichte. Eigentlich wäre die Aufgabe der Frau dort, sich körperlich zu präsentieren, und die Szene kehrt das um. Plötzlich steht der Mann vorne im Dunkeln und erzählt eine Geschichte, und wir als Zuschauer im Kinosaal hören gebannt zu. Also es ist ein Moment, in dem das Kino auch plötzlich zur Erzählung wird, fast schon wie Radio.
Ja, das hatte ein bisschen was von einem Einakter und einem Radiostück, und die Rollen wurden da ganz plötzlich verkehrt. Und die eine Rolle spielen sollte, wird so Zuhörerin. Das war eine schöne Idee, die der Sam und ich da ausgeheckt hatten, wie man diese Liebesgeschichte, dieser Mann, der vor seiner Frau davongelaufen ist, die sie dann wieder sucht und schließlich in so einer exponierten Situation findet in der Peepshow, wie man da am meisten drüber erzählen konnte, auch durch diesen Spiegel, der zwischen den beiden liegt. Er ist ja der Kunde, er sieht die Frau, die ist das Objekt, und sie sieht ihn nicht, und dann haben wir das dann auch so benutzt, dass es sich dann langsam umkehrt und dass die beiden dann auch rausbekommen im Lauf der Szene, dass man das umdrehen kann und dass, wenn sie ihr Licht ausmacht und er die Lampe auf sich scheint, dass auf einmal sie ihn sehen kann und nicht mehr umgekehrt. Das war eine aufregende Szene und haben wir eigentlich so, wie Sam das geschrieben hat, dann auch vom Blatt gedreht, weil es in sich so eine Reinheit hatte irgendwie.
Also eine Art Entkörperlichung auch, die zur Reinheit führte, wenn man das, ja, vielleicht schon fast kitschig, wenn man das so sagt. Nun gibt es beim 3D-Film ein Problem, das mich immer verblüfft hat. das ist, dass die Körper reduziert werden. Es gibt so einen Verkleinerungseffekt, wie bei der Tilt-Shift-Fotografie. 3D-Kino führt häufig dazu, dass man das Gefühl hat, man schaut in eine miniaturisierte, dreidimensionale Box hinein. Wie sind Sie das angegangen? Das ist der Effekt, Sie spielen an zwei, drei Stellen damit, darauf komme ich noch zurück, aber im Großen und Ganzen wirken die Körper groß, fast schon monumental zwischendurch. Also diese seltsame Verkleinerung, die haben Sie irgendwie vermeiden können.
Ja, da haben wir schwer dran gearbeitet, die gingen uns gewaltig auf den Geist. Wir haben es dann auch erforscht und richtig rausgekriegt. Das sind verblüffende Sachen, die man rauskriegen kann in 3D. Wenn man die Augen zum Beispiel, die beiden Kameras, weiter auseinander macht, als es der normale Augenabstand eines Menschen ist, also 6, 7 Zentimeter, wenn man auf 10 oder 20 geht, dann erzielt man die Sicht eines Riesen. Und dann wird in der Tat die Welt, sieht miniaturisiert aus. Wenn man umgekehrt die Augen näher zusammenbringt, auf die 6 oder 7, auf 4 oder noch kleiner, dann sieht man plötzlich die Welt aus der Sicht eines Kindes und alles wird groß. Also das ist ganz verrückt und wir haben damit ein bisschen gespielt. Wir haben ja in einigen Szenen bewusst eine Miniaturisierung hergestellt, um die Bühne auch in das Modell hineinzulegen. Wir haben aber dann auch alles getan, um bei den Tänzen selbst diesen Effekt zu vermeiden. Und das ging zu vermeiden. Man musste es nur richtig testen. Man musste gewisse Blickwinkel von oben herunter, hat es das immer, sobald die Kamera ein bisschen von oben kam, hat es immer zu einer Miniaturisierung geführt. Verrückterweise, wenn man es sich auf einem Auge angeschaut hat, nicht, aber in dem Raum, das der Hinterkopf zusammenstellt, war es dann doch miniaturisiert und man musste bestimmte Brennweiten vermeiden und wenn man das auch physiologisch korrekt mit dem Augenabstand gemacht hat, dann konnte man ganz gut drumherum kommen. Es stört mich wahnsinnig in vielen 3D-Filmen, dass da plötzlich Zwerge rumlaufen oder Riesen und wenn es nicht gewollt ist. Es ist eigentlich ideal, also wie heißt der Mann, der von den Lilliputanern gefesselt wird, das Märchen von Gullivers Reisen, kann man in 3D fantastisch drehen, weil man kann wirklich Menschen wie Zwerge aussehen lassen.
Nun haben Sie einen unglaublich raffinierten Kniff gefunden, der weit über das hinausgeht, nur den Effekt vorzuführen. Sie haben die Kulisse, die Bühne von Café Müller als Miniatur aufgestellt mit kleinen Stühlen, kleinen Tischen. Und Sie haben das mit der 3D-Kamera so gefilmt, dass man einen Moment lang unsicher ist, wo man sich da befindet. Dann geht die Kamera zurück, man sieht, das ist ein Modell. Und dann plötzlich wird aber die reale Szene hineinmontiert, digital, und zwar so nahtlos, dass das Modell wieder zur Realität wird. Und ich hatte den Eindruck, Sie führen hier nicht nur den Effekt vor, sondern Sie schulen mich sozusagen im Sehen. Ich bin danach plötzlich imstande, diese Miniaturisierung im Gehirn wieder aufzuheben, weil ich die Unterschiede gesehen habe. Ist das eine bewusste Konditionierung Ihres Publikums?
Ja, gerade weil das Miniaturisieren so ein Thema ist, haben wir gedacht, wir machen es tatsächlich thematisch. Wir zeigen es mal, wie es ist, wenn es extrem benutzt wird. Wir wollten ja sowieso auch am Anfang des Films das Publikum langsam reinführen in das 3D, auch mal kurz andeuten, was da passieren kann. Also gerade in der Anfangsszene weht mal so ein Vorhang, da hat man das Gefühl, der weht einem vor der Nase rum, sodass man so fast eigentlich so mit der Hand hinwegwischen will. Und dann passiert sowas aber nie mehr. Ich wollte eigentlich nur sagen, so, das ist jetzt das Reich, in dem ihr seid, in dem ist das und das möglich. Aber wir wollten dann auch ganz schnell, dass sich das 3D von selbst vergessen macht. Das war eigentlich meine allererste Ansage an meinen Stereografen, als wir angefangen haben zu arbeiten. Lieber Alain, ich weiß, was das alles kann und ich weiß, was damit normalerweise gemacht wird, aber eigentlich müssen wir das alles vermeiden. Eigentlich möchte ich, dass man nach 2 Minuten komplett vergisst, dass man die Brille aufhat und dass das die natürlichste Sache der Welt ist. Und um das zu erreichen, muss man vielleicht auch mal ganz kurz anfangs ein bisschen kitzeln und den ganzen Spielraum zeigen und so und dann doch klar machen, so, und jetzt könnt ihr das alles vergessen.
Dann nehme ich an, es hat einen ähnlichen oder den gleichen Grund, dass Sie eine weitere Schwäche der Stereografie im Kino auch gleich zu Anfang demonstrieren. Die Bildfolge ist nicht schnell genug für schnelle Bewegungen in 3D. Es gibt, wenn man nicht aufpasst, einen Arztroboskop-Effekt. Wenn die Tänzer die Arme schnell bewegen, dann haben sie plötzlich mehrere Arme. Und in einer der allerersten Einstellungen fangen sie das auf. Da läuft eine ganze Reihe von Tänzerinnen und Tänzer hintereinander und die machen flatternde Bewegungen mit den Vorderarmen. Die sind so schnell, das sieht dann tatsächlich aus wie eine Art Arrangement und zeigt schon, dass man den Effekt auch für etwas benutzen kann.
Man muss de facto richtig vorsichtig, musste richtig vorsichtig sein mit dem 3D, was Bewegung betraf, weil das war, zumindest als wir angefangen haben zu testen, noch ein richtiges Manko. Der Raum war da, fantastisch, aber das Unfassbare, diese neue Sprache konnte Bewegung nicht richtig erzählen. Und wie Sie schon sagten, da läuft jemand rum, plötzlich ist es ein Tausendfüßler. Und das ging natürlich gar nicht. Für Pinas Ästhetik und für die Schönheit und Natürlichkeit dessen, was sie uns zeigt, war das unbrauchbar, dass es keine elegante Bewegung war. Konnte ich ihr alles gar nicht zeigen. Wir mussten dann richtig rauskriegen, wie kriegt man die Technik dazu, die Bewegung zu lernen. Und was geht eben nicht, das muss man dann halt vermeiden. Also gewisse Kamerabewegungen kann man nicht machen, gewisse Schnelligkeit von Schwenks kann man nicht machen. Laterale Bewegung muss man einfach komplett weglassen. Und dann zum Beispiel auch Objektivwechsel weglassen. Das menschliche Auge hat eigentlich nur einen einzigen Blickwinkel, der entspricht sozusagen in der 35mm Fotografie irgendwas zwischen 28 und 30 mm. Und wenn wir uns auf dieses Objektiv beschränken, beziehungsweise zwei, man hat ja immer zwei Kameras, wenn wir uns auf diese Brennweite beschränken, dann entspricht das sehr dem physiologischen Sehen des Menschen und dann tun wir besser zwischen zwei Einstellungen nicht wechseln. Das hilft auch bei der Bewegungswiedergabe, wenn man sich einsieht in den Raum und wenn der Raum, egal wo man hinguckt, auch im nächsten Schnitt, guckt man sozusagen woanders hin, wenn es derselbe Raum ist und dieselben Raumkonditionen. Man musste dem 3D sozusagen eine andere Bescheidenheit aufoktroyieren, damit es eben nicht dauernd alles zeigt, was es kann, sondern damit es zeigt, was Augen können und nicht, was Technik kann.
Das Verrückte jetzt mit dem fertigen Film ist im Prinzip, dass Sie eine Technologie einsetzen und dem Publikum mit dem Einsatz dieser Technologie gleichzeitig zeigen, wie man sie benutzen kann, wie man so einen Film ansehen kann. Also Sie schulen Ihr Publikum eigentlich ganz unmerklich und sehr unaufdringlich, das finde ich ganz toll. Und gleichzeitig bringen Sie diesem Publikum auch etwas näher, das auch sonst schon befremdlich genug ist, nämlich das Tanztheater der Pina Bausch. Im Grunde genommen bringt Ihr Film eine komplett fremde Welt auf die Leinwand und bringt es fertig, dass ich mich von Anfang an zu Hause fühle da drin. Woran könnte das liegen, Ihrer Meinung nach?
Das ist die Magie der Arbeit von Pina Bausch, die tatsächlich geschafft hat, als erster Mensch, diese Arbeit gab es vorher nicht, den Tanz aus dieser künstlichen Welt des Balletts rauszuholen und zu einer primären, einfachen Sache zurückzuführen, die der Menschheit gehört, die den Dicken und Dünnen, den Kleinen und Großen, den Alten und Jungen gehört und nicht nur diesen Tänzern, an die wir uns so ein bisschen gewöhnt haben im klassischen Tanz, dass es eher so Athleten sind, ausgemergelt oft, asketisch, und das ist das Gegenteil von dem, was Pina macht. Pina hat uns gezeigt, dass der Tanz eine Sprache ist, die uns gehört, die unseren Körpern gehört. Und das ist die Identifikation mit dem, was Pina auf der Bühne macht und dem Zuschauer, ist so emotional und so unerhört letzten Endes, dass ich das sage, der mit Tanz nichts am Hut hat und dann aber durch Pina dahin gebracht worden bin, zu spüren, dass es eigentlich mit das Elementarste ist und dass es eine Freude ist, diese Sprache in sich festzustellen und dass man sie sprechen kann. Man muss ja nicht mittanzen, aber man kann es in sich nachvollziehen. Das ist eine einzigartige Arbeit von Pina und das ist das Zuhausefühlen, von dem Sie geredet haben. Das ging mir von dem ersten Moment an, dass ich jemals was von Pina gesehen habe, bis zum letzten Stück immer so. Und das ist auch jedem so gegangen, den ich mitgenommen habe. Ich habe ja viele Leute gegen ihren Widerstand mitgenommen. Viele Leute sagen, Wim, das muss doch jetzt nicht sein. Tanz will ich jetzt nicht sehen. Können wir nicht was anders machen? Gehen wir ins Kino. Ich sage, nee, du musst jetzt mit mir in das Tanztheater. Und dann gucke ich 10 Minuten zur Seite und die härtesten Brocken sitzen da und sind fix und fertig und freuen sich und haben Tränen in den Augen und sagen, boah.
Ich hatte das Gefühl, und ich glaube, das täuscht nicht, das dürfte auch anderen so gehen, dass Sie eigentlich das einlösen, was James Camerons Avatar behauptet hat. Das ist das erste große 3D-Erlebnis gewesen für Millionen von Menschen. Und dort versucht einem der Film ja in einen Körper eines anderen Wesens zu transportieren, eben diesen Avatar. Macht das aber so, dass man sich dort eigentlich so schnell wie möglich heimisch fühlt. Also wenn diese Avatar-Figuren, diese blauen Wesen in James Camerons Film auf Drachen sich in Abgründe stürzen und fliegen, dann machen wir das körperlich mit und wir sind aber zu Hause in diesen Körpern. Wir können diese Bewegungen genießen wie eine Achterbahnfahrt. Es ist etwas Vertrautes und nicht etwas Fremdes. Während die Weise, wie Sie und Pina Bausch diese Körper inszenieren, die Körper der Tänzerinnen und Tänzer, seltsamerweise dafür sorgen, dass ich gleichzeitig diese Körper erfahre und mir bewusst bin, das kann ich mit meinem Körper nicht. Mein Körper leistet das nicht, aber ich darf da dabei sein, wie ein Körper das leistet. Und ich glaube, das ist ein seltsames, eine Art Out-of-Body-Experience, viel eher als Avatar.
Es ist aber schön, dass Sie die Parallele zwischen den beiden Filmen sehen, weil es passiert ja was zwischen den Zuschauern und den Körpern auf andere Art und Weise in den beiden Filmen. Und natürlich ist das, was der Cameron gemacht hat, Fiktion. Und in der Fiktion hat er was gar nicht so Unähnliches gemacht, wie das, was in unserem Dokumentarfilm zwischen den Tänzern und dem Zuschauer passiert. Da gibt es auch eine Identifikation, aber eben eine ganz andere und eben nicht mit dieser Fiktion, dass dieser Gelähmte in Avatars, der gar nicht richtig sich bewegen kann, dass er nun plötzlich wieder einen Körper hat, in dem er Athlet sein darf. Ich mag es auch ganz gern, ich mag den Film ja wirklich gern. Ich mag es ganz gern, wie elegant die Navi sich bewegen und wie technisch bedingt ruckelig und zappelig die Menschen dann auch sind. Das ist, finde ich, in dem Film ganz schön genutzt, obwohl es natürlich beim Cameron auch technische Gründe hatte. Der hatte dieselben Probleme mit Bewegung, die wir auch hatten. Und seine Menschen konnten sich eben nicht so schön bewegen wie seine computeranimierten Kunstgeschöpfe. Aber da liegt eine interessante Perspektive zwischen den beiden Filmen und der Unterschied ist halt, dass unserer tatsächlich ein Dokumentarfilm ist.
Wenn man das auf das Dokumentarische zurückführt, dann könnte man das alte Begriffspaar noch einmal brauchen und sagen, Cameron macht Illusionskino und Sie versuchen eine Wirklichkeit näher zu bringen. Nur ist die Wirklichkeit von Pina Bausch nicht eine Alltagswirklichkeit, sondern auch schon wieder eine Annäherung an etwas Gefühltes, an etwas Erahntes, also ein zweistufige Annäherung, eine hochkomplexe Angelegenheit.
Es ist in der Tat komplex, weil natürlich zeigt uns Pina, was das Ende eines langen Arbeitsprozesses ist. Pinas ganze Kunst beruhte auf ihrer höchst entwickelten Beobachtungsgabe. Pina hat sich mit all ihren Fähigkeiten auf einen Sinn beschränkt, vor allem. Pina hat geguckt und Pina hat genauer geguckt als jeder andere Mensch vorher und intensiver und darauf bestanden, dass sie nichts anderes braucht. Sie braucht keine Biografien und Geschichten und irgendwas, sie braucht nur ihren Blick und sie braucht diese Menschen vor sich. Und das, was sie dann sieht, auch durch ihr beständiges Fragen und immer wieder Fragen, insistierendes Fragen, die Tänzer ja nie mit Worten antworten durften, sondern nur mit ihrem Körper. Was sie dann gesehen hat, schließlich als die Wahrheit der Körper, hat sie uns in diesen Stücken gezeigt. Und natürlich ist das schon ein großer Übersetzungsvorgang, der da stattgefunden hat. Trotzdem hat das dann, was Pina uns gezeigt hat, auch so eine unmittelbare Wirklichkeit. Deswegen ist das ja so emotional, weil es auch in uns so Widerklänge hat und man sich wiedererkennt, selbst wirklich. Zum ersten Mal erkennt man sich in einem Tänzer wieder.
Nun lasse ich mich ein wenig auf die Äste hinaus. Pina Bausch ist ja leider verstorben, bevor Sie überhaupt angefangen haben zu drehen. Sie haben das ganze Projekt verändert. Sie haben einen Film für Pina Bausch gemacht, eine Art filmischen Nachruf auch. Ich habe als Zuschauer das Gefühl, wahrscheinlich wäre der Film komplett anders geworden mit Pina Bausch. Und vielleicht ist es für mich als Zuschauer sogar ein Glück, dass Sie sich der Arbeit von Pina Bausch zusammen mit ihrem Ensemble angenähert haben, so wie sie es jetzt gemacht haben, nachträglich, weil sie das Bestehende, die Arbeit von Pina Bausch mit diesen neuen Mitteln aufnehmen konnten. Wäre Pina Bausch dabei gewesen, wäre ja die Gefahr in Anführungszeichen bestanden, dass sie diese neue Technik und ihre Möglichkeiten auch gleich wieder aufgreift und dass das Ganze noch einmal eine Stufe komplexer wird, weil sie die Versuchung gehabt hätte, auch etwas damit zu machen.
Ja, Pina war neugierig drauf und ich kann diesen Film, den wir machen wollten, auch jetzt nicht mehr irgendwie greifbar machen, auch von meinem eigenen Auge nicht, weil er dann so brutal plötzlich verschwunden ist. Es gab ja ein richtiges Konzept dafür, wir hatten ja Pläne, wir hatten ja viel uns ausgedacht gemeinsam und Pinas Interesse an diesem gemeinsamen Projekt war ein bisschen anders als meins. Pinas Interesse war, was ist die Sprache, mit der ich meine Stücke, mit der Wim, du mir helfen kannst, dass meine Stücke auf eine andere Form existieren. Nicht nur, indem ich sie sisyphushaft alle am Leben halte, damit es sie weitergibt. Pina wollte, hat gehofft, dass das, was ich erzählt habe von dem 3D, dazu führen würde, dass man endlich rauskriegen würde, wie man das filmen könnte, ohne dass es die Mauer dazwischen gab. Für mich war das Hauptinteresse in dem gemeinsamen Film, Pinas Blick bei der Arbeit zu sehen. Also zu erfahren von ihr, nicht verbal, sondern in der Beobachtung, wie sieht die? Wie kann die nur so genau, viel genauer sehen als jeder von uns? Und wie entsteht aus diesem Beobachten diese liebenswerte, lebensfrohe, ansteckende Kunst? Und der Film, der aus diesen beiden Interessen geworden wäre zwischen uns, wäre ganz bestimmt ein anderer gewesen, bestimmt auch ein aufregender, aber er ist jetzt leider ganz hypothetisch geworden, weil es wurde dann halt dann doch ein Film mit den Tänzern für Pina und letzten Endes auch für uns, weil die Tänzer haben diese Arbeit auch gebraucht, ich habe es auch gebraucht und Pina hat uns auch abwesend nach Kräften geholfen.
Das wäre zwar der richtige Moment, um aufzuhören, ich möchte aber trotzdem noch eine Frage anhängen. Sie haben für das, was Ihnen vorgeschwebt hat, eine Technologie gemeistert. Sie haben viel herausgefunden im Verlauf der Arbeit, was man machen kann mit 3D, mit dieser komplett neuen Art, Kino zu machen, einen Dokumentarfilm zu machen. Nun würden viele Leute wahrscheinlich mit dem, was sie sich erarbeitet haben, einmal weitermachen auf sicherem Terrain. Was haben Sie vor mit 3D?
Weitermachen auch auf jeden Fall, aber noch tastend in welche Richtung. Ein Dokumentarfilm, eine andere Art von Dokumentarfilm. Der Tanz ist ja als solches auch Fiktion. Also wir haben ja Fiktion dokumentarisch aufgenommen. Einen reinen Dokumentarfilm zu machen, also wirklich in die Arbeits- oder Lebenswelt von Menschen zu gehen, Musikern oder was auch immer, wäre natürlich auch wieder eine ganz andere Aufgabe. Das ist eine große Versuchung, aber die größere im Moment ist natürlich zu überlegen, was kann man denn erzählen? Was kann man ab jetzt, wenn man das jetzt so ein bisschen die Lunte gerochen hat, was kann man jetzt erzählen? Welche Geschichte hat eine ähnliche Affinität zu dieser neuen Sprache, als es der Tanz ja fantastischerweise hatte? Also da probiere ich im Moment und schreibe auch viel und versuche zu spüren, welche Geschichte will diese Raumforschung weiter betreiben.
Herzlichen Dank, Herr Wenders.
Danke Ihnen schon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.